Deutschlandfunk, Kultur heute.
Dazu lädt sie Michael Köhler ein. Mit einem Manifest im Magazin der Süddeutschen Zeitung letzte Woche, da wollten queere Darstellerinnen und Darsteller mehr Sichtbarkeit schaffen. Der Bundesverband Schauspiel hält das für einen tollen Schritt. Wer spricht für wen, über wen, in wessen Namen? Wer wird gehört? Das ist eine der großen Fragen in Zeiten von Identitätspolitik, die durchaus abgründig sein können. Dürfen minoritäre Gruppen nur von Angehörigen selber dargestellt, vorgestellt werden? Wie ausschließlich, wie restriktiv ist, was sich doch gegen Restriktionen ursprünglich wendet? Wenige Jahre ist es her, da wurde Regisseurin Claudia Bauer beim Berliner Theatertreffen vom Leitungsteam der Berliner Festspiele aufgefordert, ihre eigene Inszenierung umzuschreiben, zu beschneiden. 89-90, so hieß die Produktion, eine Adaption von Peter Richters antirassistischem Wenderoman. Statt des N-Worts sagte der Schauspieler, der einen Neonazi spielte, dann plötzlich Piep. Naja, 2017 war das. Seitdem wird immer wieder diskutiert, was auf der Bühne nicht mehr gesagt werden soll. Wer auf der Bühne überhaupt für wen sprechen soll, kann und darf. Wo stehen wir? Antworten von Barbara Behrendt.
Die Figur eines Neonazis war es, die in Claudia Bauers Inszenierung 2017 das N-Wort benutzte. Thomas Oberender, der Intendant der Berliner Festspiele, intervenierte unmittelbar vor der Vorstellung. Kurz danach damals die Frage an ihn: Wieso darf ein Rassist auf der Bühne keine rassistischen Begriffe benutzen?
Naja, weil zum Teil auch einfach beste Absichten oder Kontextualisierung dieser Art nicht vermeiden oder verhindern können, dass Leute, die traumatische Erfahrungen mit der Verwendung bestimmter Begriffe haben, dadurch verletzt und gekränkt werden.
Wenn man diesem Argument folgt, hätte Bauers Inszenierung gar nicht gezeigt werden dürfen, denn darin werden auch Asiaten und Frauen von den Neonazis verunglimpft. Hätte man nicht auch diese Beleidigungen streichen müssen?
Das stimmt. Ich glaube, das wäre einfach ein bisschen viel gewesen an diesem Abend, aber wir finden das auch nicht gut.
Die Bühne also kein Kunstraum, sondern ein Ort, an dem nichts Unzivilisiertes mehr gezeigt werden soll? Diese Haltung scheint sich durchzusetzen. Für den Regisseur Christopher Rüping steht die Verwendung bestimmter Begriffe heute gar nicht mehr zur Debatte.
Es gibt keine Situation auf keiner Bühne im deutschsprachigen Raum, die ich mir vorstellen kann, wo ich es gut finde, dass jemand das N-Wort sagt. Gibt's einfach nicht.
Im Fall von Claudia Bauers 89-90 war es ein Intendant, der eine Inszenierung beschnitten hat. Zwei Jahre später erlebte der Autor Thomas Köck bei einer Aufführung seines Stücks Atlas in Berlin einen Protest von Aktivisten. Das Stück verknüpft die Geschichte vietnamesischer Boat People mit der von vietnamesischen Vertragsarbeitern in der DDR, um über globalisierte Wirtschaft nachzudenken. Das Gastspiel vom Schauspiel Leipzig wurde am Deutschen Theater in Berlin von vietnamesisch-deutschen Kunstschaffenden und Aktivisten angegriffen, die dem Österreicher Köck vorwarfen, sich als privilegierter weißer Autor ihre Geschichten unrechtmäßig angeeignet zu haben. Dem Schauspiel Leipzig wurde angekreidet, keine vietnamesischen Schauspieler engagiert zu haben. Es sei fragwürdig, hieß es in einem Flugblatt, das vor dem Theater verteilt wurde, sich an den Geschichten migrierter Menschen zu bereichern, sie dafür aber nicht zu entlohnen. Allerdings ist Köcks Stück eine postdramatische Collage, die verschiedene Zeitstränge auffächert. Als bloße Dokumentation des Lebens einer Deutsch-Vietnamesin kann das nur missverstehen, wer es nicht gelesen hat. Was bedeutet es, wenn Künstler gerade dann Teilhabe am Kulturbetrieb einfordern, wenn sie ihre eigene Geschichte auf der Bühne verhandelt glauben? Heißt das, ein Österreicher darf, kann, soll diese Geschichte nicht erzählen? Nur eine Vietnamesin darf über Boat People schreiben? Wollten wir diese Art der ethnisch-kulturellen Festlegung nicht längst hinter uns lassen? Dan Thi Nguyen ist deutsch-asiatischer Schauspieler, Regisseur, Festivalleiter und steht den Schriftführern des Flugblatts nahe. Im Interview versucht er nun, mehr als ein Jahr später, zu erklären.
Letztendlich ist nicht die Debatte, ob ein Deutscher das schreiben darf, sondern wie sehen unsere Theater aus, dass es jeder schreiben kann. Aber die Frage ist schon, warum wir keine deutsch-asiatischen AutorInnen haben, die man für solche Themen fragt.
Bei der Frage, ob man für die Produktion vietnamesische SpielerInnen hätte engagieren sollen, verweist Nguyen auf die grundsätzlich viel zu homogenen Theaterensembles.
Diese Debatte erscheint, glaube ich, auch nur, weil die Grundstrukturen dafür noch gar nicht gesetzt worden sind. In den meisten Theatern in Deutschland ist die Möglichkeit, allein die Möglichkeit, dass eine Vietnamesin einen Vietnamesen spielt, gar nicht gegeben. Oder eine Deutsch-Türkin, eine Deutsch-Türke. Und ich glaube, das basiert alles darauf, nicht das Müssen, sondern ein Recht darauf haben, das verkörpern zu können, als ein demokratisches Recht.
Tatsächlich ist auf den Sprechtheaterbühnen kaum etwas zu sehen von den gut 25% Deutschen mit migrantischem Hintergrund. Noeen geht es um gleichberechtigte Teilhabe.
Die Forderung für Gleichberechtigung ist eigentlich eine alte Forderung. Ich glaube, dass das sehr wichtig ist, zu verstehen. Das ist teilweise die dritte oder vierte Generation, die nichts an diesen Institutionen repräsentiert ist. Das ist, glaube ich, die Tragik der ganzen Sache und die Verhärtung aller Positionen.
Je länger man Noeen zuhört, desto mehr wirkt alles wie ein Missverständnis. Aktivisten greifen einzelne Kunstwerke an, obwohl es um strukturelle Teilhabe geht. Kein Zweifel, im Ensemble müssen endlich so viele Menschen unterschiedlicher Herkünfte zusammenkommen, dass es irrelevant ist, ob der Vietnamese von einem Chinesen, einer Afrikanerin oder einem Deutschen gespielt wird. Auch beim Tabuisieren einzelner Worte auf der Bühne geht es letztlich um etwas anderes, um antirassistische Sprache im Alltag. Seit dem Vorfall beim Theatertreffen 2017 wird die Bühne jedoch immer stärker als realer Gesellschaftsraum begriffen statt als Kunstraum. Für Christopher Rüping eine richtige Entwicklung. Ein heute gleichberechtigter Probenprozess soll zu mehr Vielfalt auf der Bühne führen.
Ich behaupte, dass sozusagen der Raum, der entsteht, Ambivalenzen, Unterschiede, Konflikte überhaupt erst möglich macht, wenn der Raum offen ist für viele Perspektiven.
Alle am Probenprozess Beteiligten sollen unterschreiben können, was auf der Bühne passiert. Das klingt gut. Allerdings könnten die zahlreichen individuellen Empfindlichkeiten, die es dadurch zu berücksichtigen gilt, auch zu einer größeren Verengung führen. Es muss sich zeigen, inwiefern realistisch provokante Kunst dann wirklich noch eine Chance hat.
Sagt und fragt Barbara Behrendt. Ein Gedicht zu schreiben kann durchaus erschöpfen, nicht ermüden, aber entkräften. Wer geistig arbeitet, kennt sowas. Ein Schauspieler, eine Bühnendarsteller und wie viel mehr erst ein Opernsänger und natürlich Opernsängerin sind nach einer mehrstündigen Aufführung erschöpft, brauchen Ruhe und Erholung. Denn das ist Sport, Leistungssport. Kunst kostet Kalorien. Um wie viel mehr gilt das erst aber für den Tanz als darstellende Kunst, in höchstem Maße disziplinierter Körperkunst, die dabei auch noch schön sein will.
Endlich mal erklärt.
Grund für uns, meine Kollegin Wiebke Hüster zu fragen. Frau Hüster, wie hält der Tanzkörper solche Belastungen aus?
Tja, das kann man sich wirklich fragen, wenn man auf Messdaten blickt und feststellt, die Summe zum Beispiel der Hebungen, die ein Tänzer innerhalb einer Vorstellung mit der Ballerina ausführt, kann sich, wenn sie 50 Hebungen annehmen, was fürs 20. Jahrhundert wirklich eine gute Zahl ist, eine realistische Zahl, dann summiert sich diese Belastung in einer Vorstellung auf 2,5 Tonnen. Das ist also schon so viel wie ein kleiner Laster. Oder wenn wir jetzt keine Hebungen nehmen, sondern Sprünge, bei denen der Tänzer oder die Tänzerin auf einem Bein landet, dann erträgt dieses Knie beim Landen für kurze Zeit das 14-fache des eigenen Körpergewichts. Das heißt, wenn Sie ein Mann sind und wiegen 70 Kilo, dann sind das mal eben so 728 Kilo.
Ich lerne, moderner Tanz ist auch Gewichtheben. Ballett sieht leicht aus, soll mühelos aussehen. Wie groß ist die Belastung, also die buchstäbliche für den menschlichen Körper?
Ja, wie ich sagte, also das kommt da zu erstaunlichen Zahlen, die im Laufe einer solchen Vorstellung gestemmt werden oder die auf so ein Knie einwirken bei der Landung nach einem Sprung. Das hat sich natürlich auch entscheidend nochmal gesteigert. Also der Tanz heute, der zeitgenössische Tanz, das zeitgenössische Ballett sind zum Teil auch wesentlich athletischer als die berühmten Choreografien etwa des 19. Jahrhunderts. Wenn man das durchzählt, trifft man zum Beispiel in Giselle, findet man 27 Hebungen. Aber in dem berühmtesten Handlungsballett des 20. Jahrhunderts, dem Onegin von John Cranko, da führen Tatjana und Onegin, also die Hauptfiguren, 50 Hebungen aus. Und das ist schon wirklich irre. Also man muss bedenken, man kann die Tänzer eigentlich auch nicht mehr so trainieren lassen, wie das in der Akademie der Danse Classique im 17. Jahrhundert begonnen hat. Das ist einfach Wahnsinn. Dadurch kommt es zu Verletzungen, zu Stressfrakturen, all diesen Problemen.
Wichtiges Stichwort, Sie haben jetzt die Hebung deutlich beschrieben. Das ist natürlich auch eine gefährliche Angelegenheit, wenn da was schief geht. verletzen sich gleich mehrere Tänzer und Partner, Partnerin. Wie gehen die mit so einem Risiko um, körperlich und im Kopf?
Ja, früher hat man eben gedacht, und in manchen Kompanien ist das leider auch immer noch so, dass es ist wie beim Fußball. Also wenn man den Tanz mit dem Sport vergleicht, und das darf man, weil man stellt fest, wenn man Fitnessdaten nimmt von großen Solisten, großen Solistinnen, dann entsprechen die denen von Berufsfußballern, von Profifußballern. Das ist ganz klar. Wenn man jetzt sagt, Fußball spielen, man kann nur besser werden im Fußball spielen, wenn man viel Fußball spielt, dann lässt sich das aber zum Beispiel nicht so gut auf den Tanz übertragen. Das ist aber bisher die Philosophie auch gewesen. Das heißt, man übt so eine Hebung, eine schwierige Hebung, eine riskante Hebung, wie etwa die Fischhebung, übt man einfach so oft im Saal, bis das klappt. Aber das ist nicht möglich und das ist auch super gefährlich. Und dann kommt es eben zu Ermüdungen, dann reicht die Ausdauer, die Kraft am Ende in so einer Vorstellung dann doch nicht, sondern man muss wirklich athletisches Krafttraining zusätzlich einführen.
Von Hochsprungphilosophen weiß ich, dass es nicht das viele Springen ist, sondern das wenige und richtige Springen. Der Fußballphilosoph Rudi Völler sprach mal davon, dass Franz Beckenbauer eine Art Standfußball gemacht hat, verglichen mit dem, was heute gemacht wird. Will heißen, es wird viel athletischer trainiert. Wenn Tänzer auch solche Athleten sind und die Choreografien auch immer anspruchsvoller, athletischer werden, wie Sie das gerade beschrieben haben, dann müssen die genauso trainieren?
Ja, und das Problem ist, wenn man die Erkenntnisse der Sportwissenschaft, die man zum Beispiel im Fußball oder wenn sie einen 100-Meter-Sprinter haben, dann ist das ja eine relativ einfache, klar zu umreißende Aufgabe, in der sie besser werden wollen. Das heißt, auch die Trainingsimplikationen sind überhaupt nicht so kompliziert. Aber im Tanz geht's dann erst richtig los. Wir brauchen Ausdauer, Kraft, Koordination, Gleichgewicht und Schnelligkeit. Und dann wollen wir auch in allem gut sein. Wir wollen fantastisch drehen als Tänzer, hochspringen, toll heben können. Das sind so unterschiedliche Anforderungen, dass man ein sehr differenziertes Kraft-Athletik-Training wirklich machen muss, damit das funktioniert.
Was Wichtiges haben wir noch gar nicht erwähnt, worum es eigentlich geht. Das Ganze soll nämlich auch noch gut aussehen.
Ja, es soll gut aussehen und nicht nur das, die ästhetischen Implikationen sind doch auch wichtig, denn der Punkt ist, jemand, der Krafttraining zusätzlich macht, der athletisch trainiert ist, der sozusagen ein Surplus an Energie hat auf der Bühne und weiß, dass er durch diese 50 Hebungen mit Tatjana perfekt durchkommt, der kann natürlich ganz anders interpretieren, der kann viel freier sein in seinem schauspielerischen Spiel und letztendlich würden wir alle als Zuschauer davon profitieren, wenn Tänzer kraftvoller, athletischer trainieren würden, mit Gewichten zum Beispiel, denn dann verlängert sich eine Tänzerkarriere. Sie ist verletzungsfreier und sie lässt sich verlängern. Der Körper kann einfach länger auf der Bühne stehen und das wäre ein Interpretationsgewinn für uns alle.
Endlich mal erklärt. Wie hält der Tanzkörper diese Belastungen aus? Wiebke Hüster war das. Danke dafür. Wir erinnern uns und kommen damit zum nächsten Thema an Bildbotschaften, die so ein bisschen aus der Zeit gefallen zu sein schienen. Und zwar den Islamistenführer, Osama bin Laden etwa, der wie ein Eremite aus dem afghanischen Versteck heraus den Feldzug gegen den dekadenten Westen führte. Oder wir erinnern uns an schockierende Videos, Hinrichtungsvideos. Moderne Medien, sie werden auch und gerade von radikalen Gruppen genutzt, um politische Kommunikation zu steuern. Die Terrorgruppe IS zeigte ihre totgeweihten Geiseln oft in orangen Anzügen wie Guantanamo-Häftlinge. Angehörige der kurdischen Peshmerga-Miliz wurden in einem Propaganda-Video solchermaßen hingerichtet. Islamwissenschaftler Christoph Günther von der Universität Mainz arbeitet über Dschihadismus im Internet, über die Gestaltung von islamistischen Bildern, Videos, ihre Aneignung und Verbreitung. Und die bedienen sich beim weltweit verstehbaren Bildinventar. Ich habe ihn gefragt, welches Material haben Sie sich vorgenommen? Was ist Ihr Forschungsgegenstand?
Also unser Forschungsgegenstand sind letztlich zwei Materialkorpora. Das eine sind eben Bilder und Videos und auch Sounds, die von dschihadistischen Gruppierungen wie zum Beispiel dem Islamischen Staat produziert und verbreitet werden und auch von Menschen, die deren Ideologie sozusagen innerlich nahestehen und die weiterverbreiten wollen. Das andere ist ein Korpus an Materialien, die sich damit auseinandersetzen, mit diesen letztlich erstmal kommunikativen Angeboten, um es mal ganz neutral zu formulieren, sich damit auseinandersetzen. Das heißt, das sind sowohl muslimische Aktivisten und Aktivistinnen, die selbst sozusagen bildliche Mittel benutzen, um sich dem, was der IS und andere Gruppen produziert, entgegenzustellen. Das sind Künstlerinnen und Künstler, die sich mit dem Wirken von Dschihadisten in Syrien und im Irak, in Afghanistan auseinandersetzen und darüber eben arbeiten und das mit bildlichen Mitteln tun. Und diese beiden Materialien letztlich versuchen wir miteinander in Beziehung zu setzen.
Mit teils grausamen Videobotschaften, wir erinnern uns, wird gegen die USA oder Europa agitiert. Was sind das für Botschaften? Kann man das über einen Kamm scheren?
Das kann man nicht über einen Kamm scheren. Also man kann sicherlich bestimmte Hauptthemen herausarbeiten, die aber wiederum auch abhängig sind von der jeweiligen Zeit. Je nachdem, in welcher Lage sich jetzt zum Beispiel der Islamische Staat befunden hat, ist er auch in der Lage, bestimmte Bilder zu produzieren. Das heißt also, zur Hochzeit des sogenannten Kalifates sehen wir ganz, ganz viele Bilder, die sich eben mit dem Alltagsleben beschäftigen, mit der Realisierung dieser Utopie. Und das heißt eben auch tatsächlich mit Bildern, die zum Teil grausame Körperstrafen beinhalteten, aber eben auch so ganz einfache und vielleicht naive Alltagsbebilderungen wie Männer beim Angeln und Kinder beim Spielen. In Zeiten stärkeren militärischen Druckes sehen wir, dass eben Kampfhandlungen viel, viel stärker bebildert werden, weil die anderen Bilder gar nicht mehr produzierbar sind. Aber man lebt noch davon. Die werden also weiter verbreitet, neu komponiert von Anhängern zum Teil, die eben gar nicht in Syrien und im Irak sitzen, sondern sich eben diese alten Bilder zunutze machen, um daraus den Mythos letztlich des IS aufrechtzuerhalten.
Wer sieht das bitte und an wen ist das adressiert?
Wer das sieht, ist schwer nachzuvollziehen, weil wir keine Informationen darüber haben, wer sich in die Verbreitungskanäle sozusagen einschaltet und sich das anguckt. Wir können aus früherer Forschung nachvollziehen, dass sich ganz, ganz viele Menschen diese Bilder angeguckt haben, nicht zuletzt, weil sie auch in den Massenmedien breite Rezeption gefunden haben. Ja, also Bilder von Jeeps in der untergehenden Sonne mit der schwarzen Flagge und aufgeblendeten Lichtern, die auf dem Cover großer Nachrichtenmagazine und auch in Massenmedien verbreitet wurden, haben Aufmerksamkeiten geweckt letztlich erstmal. Heutzutage kann man wahrscheinlich davon ausgehen, dass es eher diejenigen sind, die sich entweder diesen Gruppen ideologisch nahe fühlen oder sich aus anderen Gründen, wie zum Beispiel wir als ForscherInnen, sich für diese Bilder interessieren.
Sie haben gerade was gesagt, was es mir leicht macht, folgende Frage zu stellen. Sie gehören einer interdisziplinären Forschergruppe an, Dschihadismus im Internet. Haben sich da gewisse Standards oder Bildelemente herauskristallisiert, mit denen man einfach sagen kann, so das ist jetzt Dschihadismus im Internet oder das ist ganz was anderes?
Das ist eine wirklich interessante Frage, der Frage der Kanonisierung dieser Bilder. Da sind wir selber auf der Spur. Da sind wir noch nicht so weit, dass ich Ihnen tatsächlich eine letztgültige Antwort geben kann. Aber es ist schon so, dass sich da bestimmte Bildtypen auch herausgebildet haben. Letztlich muss man sagen, ja, dschihadistische Gruppen sind Teil globaler Medienkulturen. Und dementsprechend rezipieren sie nicht nur das, was Sie und ich auch zu sehen gewohnt sind, im Kino, im Fernsehen zu hören gewohnt sind mit 3 Minuten Popsongs, sondern sie produzieren eben auch in diese Richtung. Und das kann man schon sagen, dass sich insbesondere in der Forschung bestimmte Bilder immer wieder zitiert werden und bestimmte Videos immer wieder zitiert werden und andere eben eher hinten runterfallen. Ja, eine Kanonbildung findet da statt. Bestimmte Institutionen sind daran stärker beteiligt als andere. Ich will uns selbst da gar nicht ausnehmen.
Früher gab es sowas wie Bekennerschreiben. Wir erinnern uns an heißen Herbst und Terrorismus oder anderes. Heute gibt es Propaganda. Videos, haben die das alte Bekennerschreiben oder propagandistische Mittel wie Flugblätter oder ähnliches abgelöst?
Ich glaube nicht. Ich glaube, es ist eher eine Diversifizierung der Medienstrategien. Propaganda-Videos gelten genauso als Bekennerschreiben wie eben auch Flugblätter. Ich glaube, man muss dann auf den jeweiligen Kontext schauen. Um ein globales Publikum zu erreichen, setzt man eher auf Bilder, bewegte und unbewegte, aber eben auch kürzere sozusagen Textpassagen, die man dann über soziale Medien verbreiten kann. Flugblätter werden immer noch gedruckt und verteilt.
Das bringt mich dazu, was passiert mit Ihrer Forschung? Sie sagen gerade, Sie machen keine Radikalisierungsforschung, aber Sie können doch Ihre Ergebnisse selbiger Forschung zur Verfügung stellen.
Ja, und das wollen wir auch gerne tun. Wir sind zurzeit dabei, eine Datenbank aufzubauen, also ein Archiv, wo wir Videos und Bilder und auch Sounds, die Hymnen sozusagen dschihadistischer Gruppen, sogenannte Anaschid, sammeln und auch analysieren mittels eines Video- und Audio-Annotationsprogramms. Und diese Ergebnisse werden wir dann der Forschung, aber eben auch einer informierten Öffentlichkeit zur Verfügung stellen.
Sie haben es so beiläufig jetzt schon zweimal gesagt, das macht mich neugierig. Welchen Anteil hat der Bereich Audio? Sie haben gesagt, Gesänge, Schlachtgesänge, Hymnen und Ähnliches, das spielt eine Rolle?
Das spielt unseres Erachtens schon eine große Rolle. Eine, die vor allem bisher ziemlich unterschätzt wurde. Wenn man sich Videos anguckt, und das geht vielen Filmwissenschaftlern grundsätzlich so, dann fällt die Audioebene in den allermeisten Fällen hinten runter, sondern man konzentriert sich aufs Bild. Letztlich ist unser Anspruch tatsächlich, das Video als sehr komplexes Produkt wahrzunehmen und sozusagen alle sensorischen Stimuli, die darin eingebettet sind, uns genauer anzugucken. Und ich glaube, die Audioebene spielt eine riesengroße Rolle, insbesondere sozusagen vorbewusst. Wir nehmen das vielleicht gar nicht so bewusst wahr, aber bestimmte Klänge machen einfach was mit uns. Wenn wir bestimmte Kampfeshymnen dschihadistischer Gruppen bei Vorträgen vorgespielt haben, dann ist es immer sehr interessant zu beobachten, wie das Publikum darauf reagiert. Und bei bestimmten Rhythmen gehen die Leute ganz automatisch mit. Und das heißt, da passiert etwas mit uns. Und dementsprechend ist das wichtig.
Bei Edinburgh University Press ist das Buch Dschihadidi Audio Visuality von Christoph Günther und Kollegen erschienen. Als es noch Kaufhäuser mit riesigen Schaufenstern gab, da drückten sich nicht nur Kinder in den späten 60er Jahren die Nase platt, als die ersten Farbfernseher ausgestellt wurden. Sie sahen durch eine Scheibe auf eine Mattscheibe. Das Schaufenster war immer auch eine Mischung aus Terrarium, Fenster zur Welt, Leinwand und Bilderrahmen. Nun sind gegenwärtig die Museen geschlossen und viele Museumsleute fragen sich, wie kriegen wir denn jetzt die Kunst an Mann und Frau? Eine Aktion des Museums für moderne Kunst in Cottbus zeigt, wie man Kunst zurück in den Alltag bringen kann. Das Brandenburger Landesmuseum für moderne Kunst stellt nämlich Werke ins Schaufenster. Die Kunst zieht um die Häuser, so heißt das. Ausgewählte Werke der umfangreichen Sammlung werden noch bis Ende der kommenden Woche in Schaufenstern der eben wegen des Lockdowns geschlossenen Kaufhäuser und Boutiquen präsentiert. Darüber berichtet Cornelius Willenkemper.
Im alten Dieselkraftwerk, einem imposanten Klinkerbau der neuen Sachlichkeit in der Cottbuser Innenstadt, steht derzeit alles still, sollte man meinen. Hinter den Kulissen des Landesmuseums für moderne Kunst wird derweil daran gearbeitet, dass der Kontakt zum Publikum nicht abbricht. Man versuche nicht nur auf digitale Programme zu setzen, so Museumspädagogin Anke Palme.
Wir tasten uns sozusagen jetzt langsam in allen Bereichen vor, ob es im digitalen Raum ist oder eben auch in diesem analogen, und versuchen wirklich immer mehr in den Kontakt mit den Leuten zu kommen. Und deshalb mit der Schaufensteraktion ist schön. Wir sehen die Leute wirklich in der Stadt, wie sie vor den Schaufenstern stehen. Und das freut uns natürlich ungemein, dass die Aktion so gut ankommt.
In 7 Schaufenstern der Innenstadt werden derzeit in der Aktion »Die Kunst zieht um die Häuser« 14 repräsentative Werke aus der Museumssammlung ausgestellt. Per Smartphone können die Betrachter Informationen zum Werk aufrufen oder gleich selbst aktiv werden.
Mal ist es so, dass man einen Impuls bekommt, um das Bild nochmal von einem anderen Blickwinkel zu betrachten. Es gibt auch zum Downloaden eine Zeichenvorlage, wo man das Bild weiterzeichnen könnte, wenn man wollte. An einer Station kann man Tango tanzen, mit Anleitung beispielsweise. Ja, und so haben wir uns eigentlich durch alle 14 Kunstwerke, die ja momentan ausgestellt sind, durchgeforstet und haben eben versucht, eben ganz verschiedene Impulse zu geben, sodass man auch Spaß hat, sich noch weiter mit der Kunst zu beschäftigen.
Kunstwerke, die sonst nur selten in die Öffentlichkeit gelangen, in den Schaufenstern des zugesperrten Einzelhandels. Für Ulrich Röttke ist das eine Win-Win-Situation in Zeiten des Lockdowns. Gemeinsam mit der BLMK-Direktorin Ulrike Krehmeier hat er die Ausstellung kuratiert.
Es gab natürlich die konservatorischen Kriterien, also Papierarbeiten fielen schon mal weg, weil die dem Licht stark ausgesetzt sind. Bei Ölgemälden ist es ein bisschen unkomplizierter. Das war das eine. Dann natürlich die thematische Klammer, eben Menschenbilder der Zeit, die wir zeigen wollten. Und also es war auch immer wieder so ein bisschen auch Ziel beim Kuratieren, dass da auch eine Verbindung zur Stadtgeschichte da ist.
So kann man unter anderem neu kontextualisierte Werke des sozialistischen Realismus und ihre Geschichte entdecken. In einem Fenster der Cottbuser Kaffeerösterei, nur wenige Schritte vom Museum entfernt, ist etwa Dieter Dresslers Forschungslabor im Textilkombinat Cottbus von 1971 zu sehen.
Das Textilkombinat, also das TKC, war der größte Arbeitgeber hier in der Stadt. 68 gegründeten Werk, das aus dem Boden gestampft wurde, und Dressler malt eben vier Chemielaborantinnen im Chemielabor. Davor sitzt ein Herr am Schreibtisch, der Dinge protokolliert oder aufschreibt. Ein typisches Brigadebild des sozialistischen Realismus. Also das ist etwas steif gemalt vielleicht, also eine Aufreihung der Figuren, aber versucht eben die Stimmung in dieser Arbeitssituation wiederzugeben.
Das Bild sei damals von der Brigade scharf kritisiert worden, erklärt Ulrich Röthke, weil es ihrer Meinung nach eine Gleichgültigkeit ausstrahle, die im krassen Widerspruch zum Pflichtbewusstsein der Werktätigen stehe. Gesellschaftshistorisch relevante Kunst ist auch am zentralen Ausstellungsplatz in einem großen Warenhaus zu sehen. Eine Reihe expressiver und lebendiger Szenen aus der Vorwendezeit von Harald K. Schulze und Clemens Grösser.
Sehr bunte, farbenfrohe Bilder, die so ein bisschen das Lebensgefühl der 80er Jahre auch widerspiegeln. Also im Café Léolé sieht man zwei junge Frauen, die in einem Café im Prenzlauer Berg sitzen. So ein bisschen westliches Lebensgefühl auch ausstrahlen, also Mitte der 80er Jahre gemalt. Grösser und Schulze orientieren sich da eindeutig an Otto Dix, also den Juristen der 20er Jahre, eben der gesellschaftskritischen Kunst der 20er Jahre.
Nur innerhalb einer guten Woche hat das BLMK die Schau kuratiert und realisiert, Ausstellungsflächen gefunden, Versicherungsverträge geschlossen. Viel Aufwand für eine Ausstellung, die aus konservatorischen Gründen auf 14 Tage begrenzt ist, meint Ulrich Röthke.
Aber die Arbeit hat sich gelohnt, finde ich, weil doch die Leute wirklich ganz gezielt das Schaufenster auch ablaufen und das Angebot sehr gerne wahrnehmen, hier wieder Begegnung mit realer Kunst zu haben.
Ein Beitrag von Cornelius Wühlenkemper war das. Gestern haben wir gemeldet, dass die Kulturministerin und Kulturminister einen Drei-Stufen-Plan vorgelegt haben, wie die Kultureinrichtungen wieder öffnen sollen. Heute gibt es darauf erste Reaktionen. Die Kulturmeldung mit Doris Schäfer-Noske.
Der Geschäftsführer des Deutschen Kulturrats, Olaf Zimmermann, findet es gut, dass die Kulturministerinnen und Kulturminister der Länder diesen Drei-Stufen-Plan vorgelegt haben. Der Plan koppelt die Öffnung von Museen, Galerien und Gedenkstätten an den Einzelhandel und die Öffnung der Bühnen, Konzerthäuser und Kinos an die Gastronomie. Bei dem Plan, der am Mittwoch bei den Bund-Länder-Gesprächen diskutiert werden soll, sieht Zimmermann allerdings noch Nachbesserungsbedarf. So sagte er im Deutschlandfunk Kultur.
Na, erstmal muss sichergestellt werden, dass wenn wir jetzt öffnen, dass wir auch wirklich offen bleiben können, weil das hält der Kulturbereich nicht mehr lange durch. Und wir gehen einfach davon aus, dass das eben noch nicht die vollständige Öffnung ist, sondern dass es Teilöffnungen sind. Das heißt, dass eben strenge Hygienekonzepte gelten müssen. Und es braucht dann zwingend diesen ja versprochenen Ausfallfonds, weil wenn man eben nur, weiß ich nicht, ein Kino zu einem Viertel füllen kann oder einen Theatersaal, dann rechnet sich das nicht mehr. Wenn man das trotzdem machen soll, dann muss es möglich sein, dass es da eine Refinanzierungsmöglichkeit gibt.
Im Drei-Stufen-Plan ist quasi als erstes mit der Öffnung von Schulen die sofortige Öffnung der außerschulischen Bildungsangebote der Kultureinrichtungen und der Musik- und Kunstschulen vorgesehen. Ein Punkt, den Zimmermann ausdrücklich begrüßte.
Ich glaube, dass der Kulturbereich wirklich etwas beizutragen hat, gerade auch in diesem Bildungsbereich. Und deswegen halte ich es für vernünftig, dass die Bildungsangebote der Kultureinrichtungen die ersten sind, die auch wieder öffnen können, weil man kann sich das schon vorstellen, dass dann eben die Hälfte einer Schulklasse auch wirklich ins Museum geht und die andere Hälfte weiter unterrichtet wird und dann wird das wieder ausgetauscht. Ich glaube, dass man auch die Bibliotheken da wirklich mit einspannen kann, die Musikschulen und auch die Jugendkunstschulen, das halte ich schon für einen richtigen, auch gangbaren Weg.
Olaf Zimmermann war das, der Geschäftsführer des Deutschen Kulturrats. Der ehemalige Bild-Chefredakteur Kai Diekmann hat bei Nachforschungen zu seinem Haus auf Usedom ein bisher unbekanntes Musikstück des Komponisten Engelbert Humperdinck entdeckt. Humperdinck wohnte 1906 vorübergehend in dem Haus, das jetzt Diekmann gehört. Das Klavierstück mit dem Titel Erinnerung tauchte im Poesiealbum der jüngeren Schwester Humperdincks auf, das Diekmann bei einer Auktion erworben hatte. Es ist die zweitälteste authentisch erhaltene Komposition Humperdincks, da dessen Frühwerk bei einem Brand zerstört wurde. Der italienische Kameramann Giuseppe Rotunno ist im Alter von 97 Jahren gestorben. Er arbeitete von 1954 bis 1997 als Chefkameramann an 77 Spielfilmen mit So an der Leopard von Luchino Visconti oder Satyricon von Federico Fellini. Einer seiner letzten Filme war 1995 die Neuverfilmung von Sabrina von Sidney Pollack. 1980 war er für einen Oscar nominiert mit All That Jazz. Er bekam dafür den BAFTA Award 1981.
Die Kulturmeldung waren das mit Doris Schäfer-Noske. Mir dies, Tristan, dies mir. Das singt der betrogene König Marke an die Adresse von Tristan im Drama. Schneesturm, Tristan, der zieht gerade ohne Isolde über Deutschland. Mehr dazu in den Informationen am Abend nach uns. Kultur heute war das mit Michael Köhler. Guten Abend.